SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin. Ich bin Nadine Gode. Dieses Phänomen, dass der Kleiderschrank zwar voll ist, aber irgendwie doch nicht zum Anziehen da ist, kennen wir wohl alle. Dr. Miriam Bodenheimer vom Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung weiß:
Studien zeigen, dass wir ungefähr ein Drittel der Kleidung, die wir im Kleiderschrank haben, so gut wie nie tragen.
Oh ja, das kann ich bei mir selbst auf jeden Fall bestätigen. Und dass das nicht so besonders umweltfreundlich ist, wenn da Ressourcen für was verbraucht werden, was hinterher bei mir in der das passt schon auch irgendwann Schublade landen, ist auch logisch. Was es da aber für einen coolen Ansatz gibt, mit dem wir nachhaltig Abwechslung in den Kleiderschrank bringen, ohne dafür den nächsten Fehlkauf zu riskieren, das hören Sie später hier im Globalgespräch. Außerdem schauen wir auf verschiedene Facetten der Klimaerwärmung und Umweltverschmutzung. Die Klimaerwärmung wird in Europa immer spürbarer und das mit dramatischen Folgen. Ein neuer Klimabericht zeigt, immer mehr Menschen sterben durch die zunehmende Hitze. Matthias Zahn mit den Details zum Bericht.
Durch den Klimawandel nehmen Hitzewellen in Europa laut einem Bericht zu. Zunehmend sterben auch Menschen an der Hitze. Das schreiben die Weltwetterorganisationen Genf und der EU-Klimawandeldienst Copernicus in ihrer gemeinsamen Klimabilanz für Europa für 2023. Vergangenes Jahr gab es demnach eine Rekordzahl von Tagen mit extremer Hitzebelastung. In den vergangenen 20 Jahren sei die Zahl der hitzebedingten Todesfälle in Europa um knapp ein Drittel gestiegen, so die Forscher. Im Bericht sind weitere Extremwerte aufgelistet: Rekordwassertemperaturen im Atlantik, eine Rekordschmelze der Gletscher. Hitze, Sturm und Fluten, Extremereignisse würden durch den Klimawandel wahrscheinlicher, sagen die Wissenschaftler. Das hätten beispielsweise die verheerenden Waldbrände in Griechenland gezeigt oder schwere Überschwemmungen wie in Norddeutschland. Der wirtschaftliche Schaden durch Klima- und Wetterextreme werde europaweit auf 13,4 Milliarden Euro geschätzt. Fortschritte sieht der Bericht beim Ziel, weniger Treibhausgase auszustoßen. Im vergangenen Jahr habe der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung in Europa mit 43% einen Rekordwert erreicht.
In Griechenland führen die steigenden Temperaturen der Klimaerhitzung zu einem weiteren Problem: Wassermangel. Hier muss jetzt ordentlich gespart werden. Mit welchen Strategien das gelingen soll, berichtet Moritz Pompel.
In Griechenland ist Wassersparen gerade vor allem im Norden des Landes ein großes Thema. Dort sind Flüsse und Seen auf historische Tiefststände gefallen, nach einem sehr trockenen Winter und Frühjahr und steigenden Durchschnittstemperaturen. In der Landwirtschaft muss das Wasser teils rationiert werden und das, obwohl es immer mehr Wasser braucht, weil selbst Olivenbäume inzwischen vielerorts bewässert werden. Besonders trocken ist es auch auf den ohnehin sehr trockenen Kykladeninseln wie Mykonos oder Naxos. Dort hat es in den letzten Jahren nochmal deutlich weniger geregnet als sonst. Auch dort haben Landwirte Probleme. Wenn dann im Sommer noch viele Touristen dazukommen, wird es besonders problematisch und man versucht, genug Wasser bereitzustellen, indem Meerwasser entsalzen wird mit hohem Energieaufwand oder indem gerade kleinere Inseln per Schiff mit Wasser versorgt werden.
Bevor Meerwasser zum Trinken allerdings entsalzt werden kann, muss es von Schmutzstoffen gereinigt werden. Das können zum Beispiel Sand, Algen oder Quallen sein, aber auch jede Menge Plastik. 5 bis 12 Tonnen landen jedes Jahr aufs Neue im Meer. Rund die Hälfte dieses Mülls geht zurück auf verlorene Fischerhaken und Fangleinen. Und auch die müssen wieder aus dem Meer gefischt werden. Jenny von Sperber über mögliche Lösungsansätze.
740.000 Kilometer Fangleinen gehen jedes Jahr irgendwo in den Meeren verloren. Damit könnte man theoretisch die ganze Erde 18 Mal umwickeln. Dazu kommen jedes Jahr 14 Milliarden Fischerhaken. Außerdem jede Menge Hummerfallen und Fischernetze. Das sind die Hochrechnungen einer australischen Studie, in der Forscher zum ersten Mal die weltweite Menge von sogenanntem Ghost Gear berechnet haben, also Geisterfanggerät. Tony Walker, Professor für Ökologie und Management von der Dalhousie-Universität in Kanada, erklärt, warum das so gefährlich ist.
Wenn sie verloren gehen, fangen die Fallen und Netze einfach weiter. Nicht nur Hummer, sondern auch Fische, auch gefährdete Arten. Deshalb nennen wir es Geisterfanggerät, weil es ständig Tiere fängt, die darin sterben und von denen dann andere Tiere angelockt werden, die ebenfalls sterben. Es fängt also ununterbrochen weiter. Die Auswirkungen auf das Ökosystem sind wirklich schrecklich.
Laut der australischen Studie verschwinden jedes Jahr 6% aller Netze, 9% der Fallen und 29% der Fangleinen im Meer. Ungefähr die Hälfte des Plastikmülls im Meer kommt aus der Fischerei, so die Schätzung einer niederländischen Studie. Joel Basiuk von der Global Ghost Gear Initiative.
Was da passiert, findet unter der Wasseroberfläche statt, wo die meisten Menschen es nicht mitbekommen. Ein Phänomen, das außerhalb der Sichtweite stattfindet. Ich denke, die meisten Menschen kennen die Auswirkungen von Plastikstrohhalmen oder Flaschen und solchem Müll im Meer, weil man es am Strand findet oder im Wasser treiben sieht. Aber Geisternetze lauern unter der Oberfläche und deshalb wird das Problem von den meisten Menschen nicht bemerkt.
Basioks Initiative will das Problem lösen, indem sie alle betroffenen Gruppen an einen Tisch bringt. NGOs, die Fischereiindustrie, Lokalpolitiker und Regierungen. Auch Deutschland ist der Initiative im vergangenen Jahr beigetreten. Denn es sind nicht nur die ökologischen Schäden, die das verlorene Material anrichtet, auch der wirtschaftliche Verlust ist groß. Tony Walker hat mit Daten aus seiner Provinz Nova Scotia ausgerechnet, wie hoch der wirtschaftliche Schaden für die Fischerei durch die verlorenen Hummerfallen ist.
Bei der Bergung dieser Fallen fanden wir Hummer in Marktgröße, die hätten verkauft werden können. Wir haben errechnet, dass ein kleines Fischereigebiet im Laufe eines Jahres 150.000 kanadische Dollar verliert. Und wenn wir das auf die gesamte Fischereiindustrie hochrechnen und von einem Fallenverlust von 2% pro Jahr ausgehen, entspricht das Millionen von Dollar an entgangenen Einnahmen für den Lebensunterhalt der Fischer.
Nur gemeinsam mit den Fischern ist es überhaupt möglich, verlorenes Material wiederzufinden und mit großen Haken oder mit Hilfe von Tauchern wieder einzusammeln. Mancherorts gibt es auch Register, wo solche Verluste gemeldet werden müssen. Für die Zukunft wäre es aber auch wichtig, die hohen Verluste von vornherein zu vermeiden. Das korrekte Entsorgen alter Netze müsste zum Beispiel einfacher gemacht werden. Oder die Fischerei könnte zeitlich und räumlich besser aufgeteilt werden, damit sich die Fischer mit ihren Gräten nicht gegenseitig in die Quere kommen.
Im Meer in die Quere kommen sich auch Wale und Schiffe. Eine für die Wale oft tödliche Begegnung. Indigene Völker von Neuseeland, Tahiti und den Cookinseln haben deswegen jetzt eine Erklärung unterzeichnet, die Wale als juristische Person anerkennt. Das Ziel, ein Status, der den Riesen des Meeres Rechte einräumt, die eingeklagt werden können, sollten sie verletzt werden. Angelika Henkel weiß mehr.
Wale. Für Urlauber mögen sie faszinierende Tiere sein. Für die Ureinwohner Neuseelands, Tahitis und der Cookinseln sind sie mehr. Die Maori sehen eine direkte Verbindungslinie zwischen sich und den Kolossen und betrachten die Wale als ihre Vorfahren. Die Wale lehrten sie das Navigieren über das Meer, heißt es. Und nun diese Vereinbarung. Sie ist für die Ureinwohner ein wichtiger Schritt. Deklaration für den Ozean, nennen sie sie. Der König der Maori hat sie mit weiteren Gesandten der polynesischen Insel unterzeichnet. Auch Mere Takoko war dabei. Die neuseeländische Naturschutzaktivistin erklärt im dortigen Radio die Ziele. Wir wollen erreichen, dass Wale Rechte bekommen. Das Recht auf Bewegungsfreiheit, darauf, ihr natürliches Verhalten ausleben zu können. Die Freiheit der Sprache, einer gesunden Umgebung, Ozeane und das Wiederherstellen ihrer Population. Der Gesang der Buckelwale. Noch immer birgt er Geheimnisse, die Wissenschaftler nicht entschlüsselt haben. Wale spielen im Ökosystem eine wichtige Rolle. Einige Arten gelten bereits als stark gefährdet. Sie drohen auszusterben. Der Maori-König beschreibt, ihr Gesang sei schwächer geworden. Er drängt zum Handeln. Nach Angaben der Naturschutzorganisation dürften es etwa 10.000 sein, die jährlich durch Schiffe sterben. Mere Takoko, die Aktivistin, erhofft sich ein Umdenken. Die Deklaration erkennt als erstes die Würde, die Seele an und verändert die Sichtweise auf den Wal. Er ist keine Ressource, die man sich zunutze macht. So werden Wale derzeit noch oft gesehen. Die Idee hinter der Deklaration für den Ozean? Wale werden als juristische Person anerkannt, um Rechte zu bekommen. Das ist in diesem Fall noch ein Wunsch. In anderen ist es bereits gesetzlich geregelt, erklärt Ralf Schami, Mitbegründer der Organisation Blue Green Future. In Costa Rica sind Bienen, in Panama eine Schildkröte, in Ecuador die Natur, juristische Personen. Und die Liste lässt sich fortsetzen. 2014 machte Neuseeland ein Waldgebiet zu einer juristischen Person. 2017 einen Fluss. Der Whanganui ist damit als unteilbares und lebendiges Ganzes anerkannt. Das umfasst seinen gesamten Verlauf von den Bergen bis zum Meer. Er hat gesetzlichen Anspruch auf besonderen Schutz. Auch an anderen Orten auf der Welt gibt es Seen oder Wälder mit Rechtsstatus. Aktivist Ralf Schami von Blue Green Future hofft für die Wale, dass es auch vom Parlament eine Vorschrift gibt und dann für Schiffe Folgendes gilt. Wer auf einen Wal trifft, muss $2 Millionen zahlen oder er sucht sich halt eine andere Route, sagt er. Würde aus der Erklärung ein verbindliches Gesetz, könnte es dazu führen, dass derjenige, der die Rechte von Walen verletzt, Strafe zahlen muss.
Während in Neuseeland ein Waldgebiet zur juristischen Person erklärt wurde, um es zu schützen, gibt es für unsere deutschen Wälder inzwischen eine neue Gefahr. Trockene, heißere Sommer. Sie könnten dafür sorgen, dass Waldbrände bei uns bald zum Alltag gehören. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald hat deshalb zu einer Diskussion geladen, in der Fachleute sich darüber ausgetauscht haben, wie wir mit dieser zunehmenden Bedrohung umgehen sollten. Dominik Bartoschek aus der SWR Umweltredaktion hat zugehört.
Es lodert und knistert immer häufiger in unseren Wäldern. Hitzesommer und Dürrejahre sorgen dafür, dass die Zahl der Waldbrände zunimmt. Doch deswegen mehr Geld in die Brandbekämpfung zu investieren, Feuerwehren besser auszurüsten oder gar Löschflugzeuge anzuschaffen, genügt nicht, sagt der Autor und Waldbrandexperte Michael Herrmann.
Der Effekt dessen, was wir glauben, durch reine Brandbekämpfung lösen zu können, ist eigentlich nicht da, der verpufft.
Das zeige der Blick nach Kalifornien. Dort werde immer mehr Geld für die Bekämpfung ausgegeben, trotzdem verbrenne immer mehr Waldfläche. Für ihn und andere Fachleute gibt es deshalb nur einen Weg, den Wald für eine Zukunft mit mehr Bränden zu rüsten. Und der Schlüssel dazu sei der Wald selbst.
Das ist eigentlich der einzige Hebel, wo wir wirklich ansetzen können. Wenn wir unsere Wälder nicht umgestalten, dann werden wir in Zukunft immer wieder in diese Problemlagen hineinlaufen. Und wir müssen sagen, zunehmend mit Schwierigkeiten seitens der Feuerwehr diese Brände auch zu bekämpfen.
Wie aber sieht er aus, dieser Wald der Zukunft? Jedenfalls nicht so wie heute noch im Zuständigkeitsbereich von Raimund Engel. Er ist Waldbrandschutzbeauftragter bei Forst Brandenburg. Hier bedeutet Wald häufig eher Plantage. Über Kilometer hinweg Kiefer an Kiefer. Hier brennt es im Sommer dann besonders leicht und explosiv. Die Brände geraten schnell außer Kontrolle. Es sei denn, sie stoßen auf eine Barriere.
Insoweit will ich wirklich ein Plädoyer für die Waldbrandriegel haben.
Solche Riegel sind Streifen, die sich mitten hindurchziehen durch die Nadelholzplantagen. Darin wachsen dann Laubbäume, die schwerer entflammbar sind als Nadelbäume.
Wenn wir es schaffen, Laubholz reinzubringen, können wir tatsächlich solche großflächigen Brandgebiete zumindest unterteilen.
Doch solche punktuellen Maßnahmen dürften auf Dauer nicht ausreichen, sagt Alexander Held, Förster und Waldbrandspezialist beim European Forest Institute. Stattdessen komme es darauf an, diese Bremswirkung der Laubbäume in die Fläche zu bringen, also Kiefern- oder Fichtenmonokulturen großflächig und dauerhaft in intakte Mischwälder umzubauen.
2 Wochen Trockenheit machen den Kiefernwald brennbar.
Bei einem Misch- oder Laubwald dauere das deutlich länger, 8 bis 10 Wochen. Und kommt es dann doch mal zum Waldbrand, dann richten die Feuer dort auch weniger Schäden an. Mit dem Feuer ist es eben, laut Förster Held, genauso wie mit dem Borkenkäfer. Je besser durchmischt, desto resilienter der Wald.
Also wenn sich der Borkenkäfer in eine Fichtenmonokultur ausbreitet unter ungünstigen Wetterbedingungen, erleben wir sehr schnell, dass wir eigentlich nur zuschauen können, wie die Fichtenwälder verschwinden. Wenn der Borkenkäfer ausbricht in einem reich strukturierten, baumartenreichen Mischwald, können wir etwas gelassener damit umgehen und brauchen nicht in Panik zu verfallen und können mit diesem Borkenkäferschaden tatsächlich gelassen umgehen und auch leben.
Es komme außerdem darauf an, den Flammen weniger Nahrung zu geben, also auch Totholz aus den Wäldern rauszuholen. Umweltschützer sehen das durchaus kritisch, denn Totholz ist Lebensraum für zahlreiche Arten. Es zersetzt sich, es wird zu Humus und speichert außerdem Feuchtigkeit. Doch gerade Reisig oder die Kronen von abgestorbenen Kiefern oder Fichten trocknen sehr schnell aus, sind also hervorragendes Brennmaterial oder, wie Raimund Engel es nennt, Brandlast. An einigen Stellen, entlang von Wegen oder in Pufferzonen zum Beispiel, sollte es deswegen unbedingt aus dem Wald entfernt werden, findet er.
Ich würde nicht immer nur sagen, Totholz gut, schlecht, sondern ich würde sagen, wie viel Brandlast können wir vertragen und wo müssen wir aktiv die Wälder um Brandlast verringern.
Ein intakter Mischwald, also mit weniger Nahrung für das Feuer, so könnte der Wald künftig besser vorbereitet sein auf die steigende Anzahl von Waldbränden. Sie ganz verhindern aber, das wird nicht gelingen, wenn es im Zuge der Erderhitzung immer längere Trockenperioden bei uns gibt, sagt Alexander Held.
Wir dürfen niemals die Aussage treffen, der Mischwald oder der Laubwand ist feuerresistent. Wenn es lang genug trocken ist, brennt alles.
Mahnende Worte. Wir kommen jetzt zu einem ganz anderen Thema. Eins, was ein bisschen leichter zu tragen ist. Mode. Wenn ich so in meinen Kleiderschrank schaue, dann finde ich da jede Menge Teile, die ich gefühlt schon ewig nicht mehr anhatte. Dieses eine schicke Kleid mit dem Glitzer, was ich extra für den Abschlussball beim letzten Tanzkurs gekauft habe. Oder diese Bluse, die irgendwie doch besser an der Schaufensterpuppe aussah als an mir. Das muss doch auch nachhaltiger gehen, oder? Über einen Ansatz habe ich mich vor der Sendung mit Dr. Miriam Bodenheimer vom Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung unterhalten. Kleidung leihen statt neu kaufen.
Global, das Gespräch.
Frau Dr. Bodenheimer, Mode leihen statt kaufen. Wie nachhaltig ist das denn?
Also es ist auf jeden Fall nachhaltiger. Wir haben eine Ökobilanz durchgeführt in dem Projekt Wear to Share und haben gemerkt, dass man ein gutes Drittel des kumulierten Energieaufwands, der CO2-Emissionen und des Wasserverbrauchs damit einsparen kann. Das macht schon einiges aus, so ein Drittel.
Wie kommt es denn zu diesem Unterschied? An welcher Stelle sparen wir das ein?
Naja, dadurch, dass man Kleidung leiht oder mietet, kann sie viel häufiger getragen werden, weil Studien zeigen, dass wir ungefähr ein Drittel der Kleidung, die wir im Kleiderschrank haben, so gut wie nie tragen. Und so ein vermietetes Kleidungsstück kann oft bis zu 10-mal oder noch mehr vermietet werden und wird dadurch viel häufiger getragen als die Sachen, die man selber hat. Außerdem werden Fehlkäufe vermieden. Man kann trotzdem ganz viel neue Mode ausprobieren. Genau. Und unsere Ergebnisse zeigen, dass es sich oft schon ab dem zweiten Vermietzyklus lohnt, was die Umwelt angeht, die Kleidung zu vermieten, statt selber zu kaufen.
Ist dann meine Jeans aus dem Leihmodell noch nachhaltiger als das, was ich zu Hause eh schon im Kleiderschrank habe?
Naja, ich würde sagen, das nachhaltigste Stück ist das, was schon da ist. Immer. Egal, wo man es gekauft hat, einfach weil es schon existiert. Also ich glaube, das Nachhaltigste ist immer noch Kleidung, die man hat, so lange wie möglich zu tragen, gerne auch zu reparieren oder nochmal an jemand anders weiterzugeben. Ansonsten entsteht halt wahnsinnig viel der Umweltlasten durch die Produktion und die Herstellungsprozesse. Und wenn wir die rausnehmen können, beziehungsweise wenn man ein produziertes Kleidungsstück so lange wie möglich im Kreislauf behalten kann, dann tut das der Umwelt sehr, sehr gut.
Ja, die Anbieter von Leihmode haben genau da ja auch selber ein Interesse dran. Woran liegt's?
Für die Händler ist es natürlich von großem Interesse, dass die Kleidung nachhaltig ist und vor allem von sehr guter Qualität und langlebig, weil sie natürlich langlebige, gut erhaltene Kleidung viel häufiger verleihen können. Und das ist wichtig für das Geschäftsmodell, damit das funktioniert. Und die Kunden haben natürlich den Vorteil, dass sie dann auch wirklich schöne, hochwertige Kleidung leihen können.
Gibt es da Vorlieben, wo man sagen kann, das leihen die Leute besonders gerne?
Also besonders gern geliehen wird natürlich im Kinderbereich, einfach weil Kinder schnell wachsen, weil Dinge schnell kaputt oder dreckig werden und es sowieso schwer ist, Kinderkleidung lange zu behalten. Aber auch zum Beispiel bei besonderen Anlässen, also irgendwelche besonderen Feiern oder berufliche Anlässe, weil man von vornherein weiß, dass man die nur einmal braucht und sich das dann auch finanziell sehr lohnt für die Kunden. Auf der anderen Seite natürlich auch, wenn jemand einfach gerne viel experimentiert, neue Teile ausprobiert oder man in einer neuen Lebenssituation einfach mal einen neuen Stil ausprobieren möchte und sich noch nicht so sicher ist, ob das langfristig das Richtige ist, dann ist das eine prima Gelegenheit, um einfach mal auszuprobieren.
Und wenn ich jetzt auch selbst noch was machen will, damit es beim Leihen noch mal nachhaltiger wird, welche Möglichkeiten habe ich da?
Wir haben auch ein bisschen geschaut, welche Unterschiede das eigene Verhalten der Kunden ausmacht. Was ganz wichtig ist, ist möglichst eine Trocknernutzung vermeiden. Also der Trockner macht einfach sehr viel an Energie- und CO2-Emissionen aus. Bei der Rückgabe, wenn man das online geliehen hat oder auch vor Ort, möglichst nicht mit dem Auto zurückbringen, sondern mit dem Fahrrad oder zu Fuß oder mit dem ÖPNV. Das macht viel aus. Ansonsten die Anzahl an Waschzyklen ist natürlich für den Wasserverbrauch sehr relevant. Also vielleicht erstmal einmal dran riechen und gucken, ob es wirklich schon in die Wäsche muss. Genau, das sind eigentlich so die wichtigsten Aspekte, die man selber beeinflussen kann.
Klingt ja erstmal ziemlich machbar. Wie gut wird das Konzept in Deutschland denn schon umgesetzt?
Also die Leute, die es tatsächlich schon nutzen, das ist noch eine relativ kleine Anzahl. Da sind wir bei etwa 2% in der Stichprobe, die wir in unserer Umfrage hatten. Es konnten sich aber gut ein Drittel der Damen und ungefähr die Hälfte der Eltern vorstellen, in Zukunft das mal auszuprobieren. Also die Neugier ist auf jeden Fall da.
Lohnt sich das denn nur für die Umwelt oder vielleicht sogar auch für meinen eigenen Geldbeutel?
Ja, ob es sich für den eigenen Geldbeutel lohnt, hängt sehr davon ab, wie viel man ansonsten konsumiert. Ich persönlich trage meine Kleidung relativ lange und kaufe einfach nicht so wahnsinnig viel jeden Monat. Für mich würde es sich nicht unbedingt lohnen. Aber die meisten Abo-Modelle sind so im Bereich 30 bis 40 Euro im Monat für 4 bis 6 Teile. Und wenn das so eine Größenordnung ist, die man ansonsten auch häufig kauft, dann lohnt sich es auf jeden Fall.
Das war Frau Dr. Miriam Bodenheimer darüber, wie viel nachhaltiger es ist, wenn wir unsere Mode länger tragen, öfter reparieren, weniger waschen und im besten Fall auch leihen, statt neu zu kaufen. Vielen Dank fürs Gespräch. Mehr zum Thema klimafreundlicher Modekonsum gibt's auch in der neuen Folge Klimazeit. Immer freitags um 19.30 Uhr auf Tagesschau 24 oder jederzeit in der Mediathek. Die Klimazeit. Und jetzt kommen wir noch zu einem spannenden Missgeschick, was einer Jungforscherin aus Kanada passiert ist. Das hat nämlich dazu geführt, dass wir jetzt eine bislang unbekannte und ziemlich erstaunliche Eigenschaft über Hummeln wissen. Veronika Simon weiß, welche das ist.
Diesen Moment wird Sabrina Rondeau von der Universität Ottawa wohl nicht so schnell vergessen. Sie hatte im Labor Hummelköniginnen zum Überwintern in den Kühlschrank gelegt, in mit Erde gefüllten Plastikröhrchen, und wollte eigentlich nur kontrollieren, ob bei den schlafenden Königinnen alles in Ordnung ist. Sabrina Rondeau erforscht nämlich den Einfluss von Pestiziden auf Insekten, unter anderem an Hummeln. Beim Anblick der Plastikröhrchen dann der Schock. In 4 von ihnen war Feuchtigkeit eingedrungen, die Königin darin schwamm im Wasser. Die Forscherin war sich sicher, die Tiere sind tot. Ein fataler Laborfehler, ihre Forschungsergebnisse dahin. Doch dann die Überraschung. Nach einer Weile bewegten sich die Tiere. Sie hatten das Bad überlebt. Sabrina Rondeau wollte es jetzt genauer wissen. Sie versetzte wieder Hummelköniginnen in Winterruhe. Einige als Kontrolle in trockener Erde. Andere wurden für mehrere Stunden bis hin zu 7 Tagen unter Wasser gehalten. Noch andere trieben auf der Wasseroberfläche in ihrem Röhrchen. Das könnte so auch in der Natur passieren. Denn Hummelköniginnen verbuddeln sich für den Winter an einer trockenen Stelle. Doch ganz sicher sind sie dort nicht. Wasser kann von oben oder unten eindringen, durch starken Regen oder weil der Grundwasserpegel steigt. Mit diesem Problem sind Hummeln nicht allein. Viele Insektenarten haben Strategien, wie sie feuchte Überwinterungsmöglichkeiten überleben. Zum Beispiel, indem die Eier oder Puppen robust genug sind. Aber ein erwachsenes Landtier, das normalerweise atmen muss? Die Ergebnisse von Sabrina Rondeau sind eindeutig. Egal unter welchen Bedingungen, die Überlebensrate der Königinnen war sehr hoch. Nach 8 Wochen lebten noch 81% der Tiere, die eine ganze Woche unter Wasser gehalten wurden. Der Unterschied zur Kontrollgruppe war minimal. Offenbar können Hummeln also zumindest für eine gewisse Zeit überleben, ohne zu atmen. Wahrscheinlich fahren sie ihren Stoffwechsel in der Winterruhe so weit herunter, dass ihrem Körper der Rest Atemluft ausreicht, der sich noch in den Tieren befindet, bevor es nass wird. Diese Erkenntnis ist ganz neu und damit auch die Forschung in diesem Feld. Man weiß nicht, welche langfristigen Folgen das Baden für die Tiere haben könnte. Man weiß noch fast gar nichts über diese Fähigkeit.
Und so kann aus einem eigentlichen Hoppala ja sogar eine richtig spannende Erkenntnis werden. Und damit endet das Umweltmagazin Global für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Nadine Gode. Tschüss und machen Sie es gut.